Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe auch gestern mitgespielt. Und die anderen dürfen dann mal sagen, welchen Platz meine Mannschaft belegt hat. So viel zum Thema Durchhalten. Der Predigttext, Hebräer 10. Die Verse 32 bis 37, und ich glaube, die geben einiges an die Hand, wenn es um die Frage geht, was oder wie bekomme ich Kraft zum Durchhalten im Glauben? Denn das ist ja unser Thema. Wie können wir unseren Glauben wirklich durchtragen? Und da ist irgendwo, dachte ich, käme vielleicht noch ein Marathonläufer hier her. Mal gucken. Da ist doch tatsächlich ein Marathonläufer. Schauen wir mal ganz kurz. Wie geht so eigentlich so ein Marathonlauf? Wir müssen einen Startschuss geben, zumindest irgendwie so vielleicht in eine Hocke sogar gehen. Weiß nicht, obwohl beim Marathon startet man nicht aus der Hocke, aber vielleicht so eine kleine Startposition einnehmen und dann geht das auf die Plätze, fertig, los. Und dann geht das los mit dem Laufen. Ich könnte sie jetzt laufen lassen, während ich den Predigttext lese, aber das ist vielleicht... Ja, der ist ziemlich lang oder so. Man könnte sie auch den ganzen Gottesdienst überlaufen lassen, wobei der Glaube, der soll ja auch noch über den Gottesdienst hinausreichen. Also das würde immer noch nicht ausreichen. Vielleicht doch mal schon mal drauf einstellen, nicht nur den heutigen Tag, sondern auch die nächste Woche laufen. Gut, ich sehe schon, es wird ein bisschen, lässt ein bisschen nach. Was bleibt uns da? Wir müssen sie anfeuern. Also vielleicht mal so hopp, 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 hopp. Okay, das ist das System. Und dann, was am Ende wirklich zählt, das ist, dass man das Ziel vor Augen hat. Ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Zielbanner oder irgend so wie sagt man da, was muss man durchbrechen? So ein Band oder so, was man durchlaufen muss. Das gibt einem dann, glaube ich, auch die letzte Kraft zu sagen, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Okay, hier frieren wir das Ganze mal ein. Dankeschön an die Marathonläuferin. Also das nochmal vor Augen brauchen wir vielleicht hier und da nochmal. Was sagt hier unser Hebräerbrief? Jetzt nochmal zum Predigttext. Erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart. Das ist also der Start. Und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Das war unser Hopp, Hopp, Hopp. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Bleibt bloß nicht vorm Ziel stehen. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will. Und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit. Dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. Bin ja so ein bisschen provoziert worden durch den Moderator heute Morgen. Wie ist das jetzt gemeint mit diesem Eingangsspruch? Es ist so gemeint, wie Paulus es schreibt, lieber Moderator und liebe anderen. Ich denke, ich will auch nicht sagen, was ich darüber denke, sondern was uns die Bibel sagt. Und sie ist so knallhart, dass sie sagt, den Siegespreis kriegt der, der das Ziel erreicht. Den Siegespreis kriegt nur der, der das Ziel erreicht. Es ist nicht so, dass sozusagen nachher gibt es eine Gewinnausschüttung für alle, die irgendwie beteiligt waren. Nein, es ist nur für die, die wirklich das Ziel erreichen. Wie bekomme ich die Kraft zum Durchhalten, damit ich das Ziel erreiche? Der erste Punkt, der Blick auf den Anfang. Auf den Anfang des Glaubens. Das spricht der Hebräerbrief an und sagt, passt mal auf, ihr müsst durchschnaufen, aber denkt nochmal an den Anfang. Ich erinnere mich an eine Situation, ich war als Student in der Nähe von Walsrode gewesen und in Walsrode sind wir als Studenten ab und an mal hin, haben dort im Krankenhaus zum Beispiel Menschen von Jesus erzählt. Wir sind auch immer wieder mal an eine Diskothek gegangen und haben dann dort die Leute abgefangen sozusagen, die dorthin wollten, auch die aus der Diskothek herauskamen. Eines Tages kam auch der Diskothekenbesitzer mal zu uns, war ein ganz freundlicher Herr, war so im Mittelalter, sage ich mal, und hat so auf uns junge Studenten geschaut und hat so gefragt und war ganz interessiert, was wir da so vom Glauben erzählen. Aber gegen Ende des Gesprächs, da sagt er dann so ein bisschen väterlich, sagt er, naja, jetzt lasst mal noch 10 Jahre ins Land kommen, da redet ihr auch nicht mehr so. Und das war ganz schwierig, irgendwo jetzt zu sagen, naja, warte mal. Ja, konnte man ja schlecht irgendwie schon beweisen. Aber es ist mir in Erinnerung geblieben. Ja, dieses wartet mal in 10 Jahren, da werdet ihr ganz anders reden. Da ist die Begeisterung dahin. Ja. Es ist mir immer wieder in Erinnerung gekommen, dass da einer das nicht zutraut oder seine Lebenserfahrung war, ja, als junger Mensch oder so, da ist man noch begeistert, da lässt man sich von Dingen begeistern, aber das flacht dann irgendwann ab. Und ob ihr wirklich das Ziel erreicht, ha, wer weiß das schon. Der Hebräerbrief sagt eben, ihr dürft nicht nachlassen. Schon Hebräer 6 sagt das, 6 Vers 12. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. Das geht eigentlich durch den ganzen Hebräerbrief hindurch, dass er sagt, haltet durch, das ist ein Thema des Hebräerbriefs. Aber jetzt hier der Blick auf den Anfang. Da heißt es also im Vers 32, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Mir scheint es so zu sein, dass die historische Situation, an die hier der Briefschreiber denkt, die ist, die uns in der Apostelgeschichte Kapitel 8 beschrieben wird. Das ist der, in Apostelgeschichte 8 wird uns berichtet von Stephanus, wie er gesteinigt worden ist. Paulus war dabei, auch Saulus genannt. Und vielleicht kennt man diese Bilder, Stephanus gesteinigt. Und dann hat eben Paulus selbst eine Säuberungskampagne gestartet. Mit dem Ziel, die junge Gemeinde dort in Jerusalem zu zerstören. Also gleich zu Beginn eigentlich der Gemeinde in Jerusalem, da war gleich schon Kampf, harter, leidvoller Kampf. In Apostelgeschichte 8 heißt es, an diesem Tag, also an dem Tag der Steinigung des Stephanus, begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich. Über Judäa und Samarien, nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber, also Paulus, wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Daran sollten die sich erinnern. So fing's doch eigentlich bei euch an. Ihr hattet doch von Anfang an diese Erfahrung des Auseinandersetzens, des Verfolgtwerdens, Paulus hat da eine Rolle gespielt, denkt mal dran. Aber dann geht's noch weiter in Apostelgeschichte 8 und daraus kann man was lernen. Vers 4 heißt dann, die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Ist das nicht interessant, dass genau diese harten Zeiten, diese Zeiten des Kampfes, ganz am Anfang dieser Gemeinde in Jerusalem, waren zugleich auch die Zeiten, die dann zur Mission führten, zunächst unter Juden. So beschreibt es die Apostelgeschichte in Kapitel 11. Zunächst einmal sind die Zerstreuten zu den anderen Juden in Phönizien, Zypern, Antiochia gegangen. Und in Antiochia sind sie sogar dann auch zu den Nichtjuden gegangen, zu den sogenannten Heiden gegangen und haben auch dort eine Gemeinde gegründet, wo dann Heiden mit dabei waren. Die harte Zeit war die fruchtbarste Zeit. Und vielleicht ist das ja der Grund auch, warum wir oft genug wieder harte Zeiten haben, um auch zu sehen, ja, in diesen harten Zeiten, da kann ganz viel für den Glauben draus erwachsen. Darum sagt der Hebräerbrief, erinnert euch doch nochmal an den Anfang. Was habt ihr da für Auseinandersetzungen gehabt? Aber was hat Gott da auch gewirkt unter euch, durch euch? Wie ist da Gemeinde gewachsen? Haltet durch, denkt an den Anfang, blickt auf den Anfang. Man kann das auch im Alten Testament nochmal vertiefen. Ich denke an Josef etwa, den mit den 11 Brüdern. Was hat der nicht alles durchmachen müssen? mit seinen eigenen Brüdern, von ihnen verraten, verschleppt, verkauft, am Ende verleumdet. Und trotzdem kann er am Ende seines Lebens nachzulesen in 1. Mose 50, Vers 20 sagen, zu seinen Brüdern sagen, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan. Und so ist es geschehen. Josef hat durchgehalten und am Ende konnte er sehen, das war ein Plan Gottes. Wenn der aufgegeben hätte, wie viele andere wären auf der Strecke geblieben. Und er hat sich nicht unterkriegen lassen von seinen Brüdern, sondern ist sogar für seine Brüder und deren Familien und deren ganzes Volk zum Segen geworden. Nehmen wir aber mal an, wir sind in solch einer Situation wie damals die Adressaten des Briefes. Da wird ja berichtet, und da komme ich zum zweiten Punkt schon, da wird berichtet, öffentliche Beleidigung war an der Tagesordnung, Misshandlungen, Gefängnis, Enteignung. Ja, wir haben das gehört von Paulus, wie er da gewütet hat unter den ersten Christen. Und natürlich, in solch einer Situation am Glauben festzuhalten, das ist nicht leicht. Und da sagt eben der Hebräerbrief, blickt auch in die Zukunft. Eure Zuversicht, sie wird so reich belohnt werden. Ich musste bei diesem Predigttext auch an Horst Peschko denken. Ich denke, vielen von uns war er bekannt, er saß immer dort in der Nähe des Mischpuls. Er ist vorletzte Woche verstorben, ganz überraschend. Und beim Trauergespräch habe ich noch einmal einiges erfahren aus seinem Leben, was mir so gar nicht bewusst war. Horst Peschko war Lehrer gewesen in der DDR und er hatte in seiner Schultasche, hatte er immer auch seine Bibel dabei, in seiner Aktentasche. Und eines Tages hat ein Schüler diese Bibel entdeckt und hat Horst Peschko denunziert bei den staatlichen Behörden. Und diese staatlichen Behörden, die haben ihn vor die Wahl gestellt. Entweder Bibel oder entweder das staatliche System oder aber du bist hier raus. Und dann ist Horst Peschko ist mit seiner Familie, damals mit seiner Frau und seiner Tochter geflohen und hatte nur diese Aktentasche dabei, nur die wichtigsten Papiere und seine Bibel. Das ist ein Beispiel dafür, dass einer in die Zukunft geblickt hat und gesagt hat, was kann mir dieses System, was kann mir diese Welt wirklich bieten? Ich halte zu Jesus, ich halte an Jesus fest. Ich weiß nicht, ob wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht die Älteren unter uns oder die eben auch mal im Osten zu Hause waren. Vielleicht machen wir aber auch hier Erfahrungen, die so ähnlich zumindest sind, wo der Glaube angefochten wird, vielleicht von Kollegen nicht ernst genommen, in der Schule wird man belächelt, vielleicht sogar vom Ehepartner missverstanden in Sachen Glauben. Der Hebräerbrief sagt, schau in die Zukunft. Was hält Gott für dich bereit? Und ist es wirklich so wichtig, was andere sagen, was andere denken? Jesus selbst hat das schon in der Bergpredigt zu seinem Thema gemacht. Matthäus 5, 10 bis 12. Da sagt Jesus, freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn Gott wird euch reich belohnen. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Das hat Verheißung, wenn wir für unseren Glauben zurückstecken müssen, wenn wir für unseren Glauben leiden müssen. Das hat Verheißung, eine riesige Verheißung. Ich habe oft genug über Christen gestaunt, die in solchen Ländern, in denen Christen verfolgt werden, ihren Glauben leben. Ich habe über Horst Peschko gestaunt. Es ist gut, wenn wir solche Leute kennen und uns ins Staunen versetzen lassen, aber auch dann erfahren und hören, ja, wie sie Gott treu geblieben sind, trotz all dieser schwierigen Umstände. Blick in die Zukunft. Das heißt eben beim Hebräerbrief heißt es da, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Am Ende soll ja ein ganz reicher Lohn auf einen warten. Und da ist mir auch nochmal so ein alttestamentliches Beispiel wichtig geworden. Da gibt es einen, der heißt Jakob, das ist der, der seinen Zwillingsbruder betrogen hat und der dann zu seinem Onkel Laban flieht, sich dort in dessen Tochter Rahel verliebt. Und er schließt dann einen Vertrag mit seinem Onkel Laban und sagt, 7 Jahre bin ich bereit für dich zu arbeiten. Und dann ja, verspricht ihm der Laban, bekommst du meine Tochter Rahel zur Frau. 7 Jahre arbeiten, hart arbeiten, um die Frau seiner Träume zu bekommen. Und es heißt dann in 1. Mose 29, 20, Jakob arbeitete bei Laban 7 Jahre für Rahel. Und dann kommt der entscheidende Satz, und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Das ist eine spannende Sache, oder? Also, was kann mir die Zeit verkürzen? Was kann mir das verkürzen, wenn ich wie diese Marathonläuferin unterwegs bin, dass ich das Ziel vor Augen habe und sage, für was quäle ich mich eigentlich hier? Für den Jakob war das ganz klar, diese 7 Jahre, die sind es mir wert, weil ich weiß, was am Ende dieser 7 Jahre kommt. Da kommt Rahel. Und dafür lohnt sich jeder Tag. Und die Jahre wurden zu Tagen. Ich habe mal überlegt, vielleicht ist Jakob der Mann gewesen, der den Countdown erfunden hat, also dieses Runterzählen. 7 Jahre, ich habe es mal ausgerechnet. 2555, 2554, 2553, 2552, der hat das so runtergezählt und wusste, ich gehe auf ein Ziel zu. So hat er gelebt, wie ein Marathonläufer, der Schritt für Schritt das Ziel näher vor Augen hat. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist nicht diese Welt. Sorry, es ist nicht diese Welt. Wir sollen nicht in diesem Leben Siege erringen, im Beruf, oder in unseren Beziehungen oder was weiß ich auch, wo wir denken, da gilt es zu punkten. Nein, es gilt einzig und allein, dass wir das Ziel erreichen, das Gott mit uns hat. Gott möchte, dass wir einmal, dass unser Leben einmal in der Ewigkeit endet, da wo Gott ist. Das ist das Ziel. Und all das andere hier, das ist sozusagen, ja, nur der Weg dahin. Der Weg dahin, aber es gilt anzukommen. Anzukommen dort bei Gott, in Gottes neue Welt anzukommen. Und der Hebräerbrief sagt das so schön. Nur noch eine ganz kurze Zeit. Offensichtlich ist für die Leute, die wirklich Jesus vor Augen haben, denen geht es wie Jakob. Da werden Jahre zu Tage. Und ich denke das manchmal aus, geht mir manchmal auch so, dass ich sage, Mensch, ich möchte noch so viel für Jesus bewegen. So viel sehen, dass wir als Gemeinde für Jesus bewegen, in unserer Stadt, durch unsere Missionare, die wir unterstützen. Was bewegen? Hoffentlich bleibt die Zeit noch, ja? Oh, es ist so viel und so ein großes Missionsfeld, das wir erreichen können. Hoffentlich bleibt die Zeit. Ja, da ist mir manchmal die Zeit zu knapp, dass ich denke, schon wieder ein Jahr vorbei. Verflog wie ein Tag. Nur noch eine ganz kurze Zeit. Lasst uns durchhalten. Lasst uns auf die Zukunft blicken. Jesus wartet dort auf uns. Jesus, der Sieger. Überhaupt, und das ist mein dritter Punkt, den Blick nicht nur an den Anfang, sozusagen, ich habe vorhin den Marathonläufer vergessen, ja. Wenn man an den Anfang denkt des Marathonlaufs, dann denkt man ja auch daran, was man nicht alles investiert hat, um überhaupt an den Start gehen zu können. Gerade die Marathonläufer hier unter uns, weiß ich auch, ja, die machen über das ganze Jahr immer schon, trainieren die dann für diesen einen großen Marathonlauf, damit man endlich an den Start gehen kann. Da ist man bereit, ziemlich viele Entbehrungen auf sich zu nehmen. Und dann geht's los, ja. Und dann hat man dieses Ziel vor Augen. Und das sollte man nicht aus den Augen verlieren und auch erreichen. Aber dann komme ich jetzt zum dritten Punkt, nämlich der Blick auf Jesus. Beim Marathonläufer, ich bin zwar noch keinen Marathon gelaufen, aber ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, da mag es sein, es ist gut, wenn ich einen habe, der mich zieht, sozusagen. Also nicht wirklich zieht, aber der sozusagen an meiner Seite ist, vielleicht auch immer einen Schritt vor mir ist, von dem ich mich ziehen lassen kann. Und das ist vielleicht so ein Bild dafür, diesen Blick auf Jesus zu haben. In Hebräer 12, 3, da heißt es, denkt daran, welche Anfeindung er, Jesus, von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, heißt es dann weiter, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Also auf Jesus zu schauen, den sozusagen an seiner Seite zu wissen und zu sagen, okay, dieser Jesus, dem geht's oder ging's nicht besser. Der Jesusweg war kein leichter Weg. Jesusweg war und ist ein steiniger Weg. Und Jesus ist mit der allerbesten Absicht in diese Welt gekommen. Er ist in dieser Welt auf die Leute zugegangen, um ihnen Gutes zu tun, Gutes zu sagen. Und dennoch war Jesus Anfeindungen ausgesetzt. Dennoch haben ihm Leute das Leben nicht nur schwer gemacht, sondern sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Auf diesen Jesus dürfen wir schauen. Das ist der Jesus, ja, der eine Menge mehr Anfeindungen hat erleiden müssen, als wir das zu erleiden haben. Ich muss an Paulus denken. Paulus, der der Gemeinde in Philippi einmal schreibt, es zieht mich nach beiden Seiten, schreibt er im ersten Kapitel, Vers 23, 24, es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein, das wäre bei Weitem das Beste. Und vielleicht denkt mancher Marathonläufer auch so, ich steige hier aus, weiß ich bei welchem Kilometer. Ich schaffe das nicht mehr bis zum 42. Kilometer. Ich steige aus. Und dieser Paulus war so weit, dass er sagte, ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Und dann fährt er fort im Vers 24. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Kann es sein, dass nicht nur wir uns an irgendjemand anders hängen im Glauben, sondern dass es auch andere gibt, die sich sozusagen an uns hängen im Glauben. Und für die das, um es mal salopp zu sagen, eine Katastrophe wäre, wenn wir im Glauben aussteigen würden. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir ein Sammelbecken werden für Leute, die am liebsten, am schnellsten diese Welt verlassen würden. Mit all ihrem Elend, mit all den schwierigen Leuten. Diese Gemeinde ist vielmehr ein Ort von Leuten, die bereit sind, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Nämlich den Weg hin zu dahin, wo Leid ist und da, wo die Leute sind, die vielleicht auch schwierig sind. Um das nochmal durchzubuchstabieren. Wie kann das aussehen? Vielleicht sind wir gerade deshalb noch im Rennen und müssen deshalb durchhalten, weil da noch ein Enkel ist, der nur von mir hören kann, worauf es im Leben wirklich ankommt. Dass es darauf nämlich ankommt, diesen Jesus kennenzulernen und mit Jesus ans Ziel zu gelangen. Vielleicht ein Nachbar, bei dem Gott ganz auf mich zählt. Weil sonst niemand da ist, der dem Nachbarn Gottes Liebe zeigen könnte. Vielleicht in der kommenden Woche, da haben wir einmal am Mittwochabend Gelegenheit bei Kickoff, einen von diesen 100 Gästen anzusprechen und zu sagen, wie sieht das eigentlich bei Ihnen aus? Sie begeistern sich für Fußball. Für was begeistern Sie sich noch? Und wenn er dann zurückfragt, ja, für was begeistern Sie sich denn? Dann kann man erzählen, ich begeistere mich für den Glauben. Ich begeistere mich für Jesus. Und mit dem bin ich übrigens in einer Mannschaft, die den Sieg abonniert hat. Vielleicht auch die Gelegenheit am kommenden Freitag. Da kommt ja dieser christliche Literaturbus hier auch nach Obertshausen. Vielleicht einfach mal mit dabei zu sein am Hitmark. Der wird morgens am Freitag um 10 Uhr schon da sein. Ist dann über den ganzen Tag da bis nachmittags etwa um 4. Und dass man sich mal dazustellt und mal einfach sagt hier, gerade vielleicht auch die anspricht, die nicht ganz deutsch aussehen und sagt hier, wir haben vielleicht Literatur für dich in deiner Sprache hier dabei. Willst du mal nicht schauen? Und so kommt man mit Leuten ins Gespräch, fragt, woher kommst du eigentlich? Und weißt du auch, wohin dein Weg, dein Leben einmal führt? Und auch das gibt wieder Gelegenheit. Am Abend gibt es da noch die Teestube, da kann man vielleicht sogar die Leute mithin einladen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Dieser Literaturbus ist übrigens auch schon am Donnerstag in Aktion in Dietzenbach am Kreishaus und am Samstag, oder? Nochmal in Aktion in Offenbach wahrscheinlich. Also da gibt es eine Menge Gelegenheit, wer sagt, das will ich einmal ausprobieren. Ich will wirklich durchhalten. Vielleicht sind das wirklich Leute, die wir mitziehen müssen. Darum lohnt es sich, durchzuhalten und zu kämpfen, so wie Jesus durchgehalten hat und gekämpft hat bis zum letzten Atemzug, weil er wusste, da hängt was dran, dass wir durchhalten. Da hängt was dran. Und der Blick auf Jesus, der kann uns daran erinnern, da ist einer schon ans Ziel gelangt. Und wenn wir uns an diesen Jesus festhalten, kommen wir auch ans Ziel. Ein Ziel, das ist dafür, wofür es sich lohnt zu leben. Ein Ziel, für das wir angetreten sind als Christen. Amen.